Ja, das Thema heute, wie schon gesagt worden ist, Lobpreis der Maria, Anbetung, weil der Retter kommt, um zu vergeben. Die Fortsetzung der Reihe von letzter Woche. Und ich würde gerne direkt in den Predigttext einsteigen. Das ist Lukas 1, 26 bis 37. Und ich habe die gesamte Predigt in drei Teile aufgeteilt. Und zwar in der Engel berichtet Maria, das ist diese Bibelstelle, erste Lukas 26 bis 37, danach Marias Glaube, Lukas 38 und danach Marias Loblied, Lukas 1, 46, 56. Und ich würde gerne jetzt in den ersten Teil einsteigen. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Vers 28. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach: Was für ein Gruß. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zum Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Er tut Mächtiges mit seinem Namen. Er zerstreut, die hochmütig sind, in der Gesinnung. Oh, Entschuldigung, ich bin gesprungen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Soweit. Ja, letzte Woche haben wir darüber gehört, den Lobpreis des Zacharias. Heinz hatte da die Predigt gehalten, habe ich mir angehört, war sehr gut. Und heute soll der Lobpreis der Maria daran folgen. Und es gibt einige Punkte, die ich sehr interessant finde, die ich mit euch durchgehen möchte, warum jetzt der Lobpreis von Zacharias und der Lobpreis von Maria eigentlich verbunden sind. Als allererstes merken wir, dass der Lobpreis der Maria damit anfängt, dass der Engel sagt, was passieren wird. Die Schwangerschaft von Maria wird angekündigt. Und diesen Text, den lesen wir, und das fängt an mit: Elisabeth war im sechsten Monat schwanger. Das bedeutet, dass diese Geschichten jetzt schon verbunden sind, bevor das später erst richtig genau genannt wird. Und das Zweite ist, dass das Erscheinen des Engels Gabriel bei Maria sehr ähnlich ist wie bei Zacharias. In beiden haben wir den Engel, der kommt, er überbringt eine Botschaft, die Botschaft wird empfangen und dann geht er weg. Nur es gibt am Ende einen Unterschied bei Maria. Und dadurch wird sie dann in der Geschichte zu der zentralen Figur. Das möchte ich euch mal zeigen mit der Folie hier. Ich habe es noch mal ein bisschen genauer aufgeteilt. Und zwar die Vorstellung der Eltern ist dann Punkt 1 in dieser Geschichte. Dann gibt es Hindernisse der Mutterschaft, warum das eigentlich nicht sein kann. Die Begegnung mit einem Engel Gabriel, die Antwort von dem Engel. Dann fürchte dich nicht mit dem Namen. Verheißung eines Sohnes, dann eine Nachfrage, die Nachfrage war aber unterschiedlich, und das Geben eines Zeichens und dann der Abschied. Was dann noch interessant ist, nicht nur der Aufbau ist ähnlich von der Thematik, sondern sogar die Worte. Wenn man das jetzt liest, dann haben wir in Vers 12 bis 20 bei Zacharias und bei Lukas Vers 28 bis 36, wenn es um die Maria geht, sehr ähnliche Aussagen, die fast gleich sind. Also es erschreckt sich jemand, der Engel sagt: Fürchte dich nicht. Du wirst einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen geben, er wird groß sein. Er sagt zu den Engeln, der Engel antwortet, der Gesandte Gabriel und das Siehe. Das Zusammenwirken von diesen beiden Geschichten wird hier richtig klar. Und dadurch sieht man dann eigentlich auch, dass nicht nur die Geschichten zusammenwirken, dass nicht nur die Texte ähnlich sind, der Aufbau ist nicht nur ähnlich, sondern am Ende dürfen wir sehen, dass hinter beiden diesen Ereignisketten, die Gott geführt hat, etwas Unmögliches möglich wird. Und Gott zeigt dadurch seine Allmacht und wie er entgegen jeder menschlichen Logik handeln kann und Dinge vollbringt, wo wir denken, das kann eigentlich gar nicht sein. Da, wo eigentlich kein Leben entstehen darf, entsteht Leben. Bei einem alten Ehepaar, kinderlos, keine Hoffnung mehr. Biologisch würden alle Ärzte wahrscheinlich damals gesagt haben, okay, es ist jetzt vorbei. Naja, bei einer Jungfrau, da ist auch noch nichts gewesen, da kann auch nichts sein. Und in beiden Fällen ist das Wunder da. Und dieses Unglaubliche geht dann doch noch weiter. Nicht nur, dass die Ankündigung da ist, dass sie ein Kind bekommen werden, sondern dort in dieser Ankündigung kommt noch etwas anderes dabei. Eine jungfräuliche, unscheinbare Maria aus einer ländlichen Gegend bekommt von Gott die zwei größten Geheimnisse erklärt überhaupt. Die Inkarnation Gottes und die Dreieinigkeit. Wie wird Gott Mensch und wie ist er drei und doch eins? Und zwar lesen wir in Lukas 1,35, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn. Alle drei. Er bezieht sich auf Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist, die jeweils alle einen Anteil genau an diesem Wunder haben. Und wenn Gott in Vers 35 sagt, der Heilige Geist wird über Maria kommen, vielleicht denken jetzt manche darüber nach, okay, wie kann das genau passieren? Wie kann da, wo nichts ist, etwas entstehen? Und wenn wir jetzt ganz an den Anfang der Bibel gehen, da war auch ein Nichts und dann ist etwas entstanden. Also Gott hat das schon mal gemacht. Warum sollten wir das jetzt, wenn wir es am Anfang glauben, nicht jetzt auch glauben? Die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte oder kam über die Wasser. Der Heilige Geist schwebte in der Schöpfung über der Tiefe, über dem Nichts. Und es ist das, was über Jesus in Hebräer 10, Vers 5 zitiert wird, was das nochmal erklärt. Hebräer 10, Vers 5. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Und durch die gleiche Kraft, wie in 1. Mose die Welt erschaffen wurde, oder das, was in der Welt ist, wurde auch in Maria, da wo nichts war, Gottes Sohn erschaffen. Genauso wie der Geist Gottes über das Wasser schwebte und aus dem Nichts etwas erschuf, schwebte er über Maria und erschuf etwas. Und weil Christus ganz Mensch und ganz Gott ist, ist er der vollkommene Retter, auf den die Leute auch damals schon gewartet haben. Er musste Gott sein, um die Gerechtigkeit zu bringen, die die Menschen nicht erreichen konnten. Er musste ein perfekter Mensch sein ohne Sünde, um Gott das vollkommene und letzte Opfer zu bringen. So wurde er der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Gott-Mensch Christus Jesus. Er ist der einzige Weg für Menschen, zu Gott zu kommen. Und er sagt es selber von sich genau so. In Johannes 14,6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wenn er da sagt, niemand, dann meint er niemand. Nur er. Er allein ist der Weg. Und wir müssen uns da auch gar nicht an der Dreieinigkeit stoßen oder irgendwie stören, weil gleichzeitig Gott und Mensch zu sein, ist für Jesus kein Problem. Denn der Engel versichert Maria, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und in dem Moment, in dem wir Gott glauben, dürfen wir aufhören, an das Unmögliche zu glauben. In dem Moment, in dem man an Gott glaubt, muss man aufhören, an das Unmögliche zu glauben. Auch wenn eine unfruchtbare Frau, eine Jungfrau schwanger wird und ein Kind bekommt, wenn diese zwei Frauen ein Kind bekommen, dann ist das ganz nach Gottes Art. Es ist ein Wunder, das ihm gefällt, weil er hat es so gemacht. Und wenn wir weitergehen zum nächsten Teil, und das ist Marias Glaube in Vers 38, dann schließt sie genau diese Geschichte, wo der Engel gekommen ist, ab und sagt: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Vers 38. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Und in diesem Fall ist Schweigen Zustimmung. Ganz anders passiert es bei Zacharias. Er hat das auch hinterfragt, Maria hat auch hinterfragt, wie kann das denn sein, da ich von keinem Mann weiß. Nur bei Zacharias passierte das im Unglauben und in Zweifeln. Bei Maria passierte es in Überzeugung und in Glauben. Und dadurch hat sich der Engel verabschiedet. Und ab diesem Punkt wird Maria zur Hauptrolle in der Geschichte. Ich habe euch noch was mitgebracht, und zwar ein paar Stellen, die mich daran, finde ich, sehr stark erinnern, wenn wir darüber nachdenken, wie Maria hier reagiert. Es gibt einige andere Personen, die auch so ähnlich reagiert haben. Ich finde, Marias Antwort klingt sehr nach Jesaja, wenn er sagt: Hier bin ich, sende mich. Oder Esther, die sagt: Wenn ich umkomme, so komme ich um. Oder Ruth, die zu Naomi sagt: Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Oder Hiob, der sagt: Selbst wenn er mich tötet, will ich auf ihn hoffen. Es erinnert uns auch an Jesus im Garten Gethsemane, der betet: Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So antworten Menschen im Glauben auf Gottes Plan, auch wenn sie den Plan nicht verstehen. Selbst wenn man nicht versteht, wie das alles am Ende werden soll, ob das einen guten Ausgang hat oder nicht, für einen persönlich aus seiner eigenen Perspektive guter Ausgang, bei Gott ist es immer gut, dann kann man da wirklich drauf vertrauen. Was muss Maria bei diesem Plan gedacht haben, als sie das hört? Ich denke, sie wusste, dass Gottes Plan besser ist als ihr eigener Plan. Sie war aufrichtig, als sie das sagte. Und als sie im Glauben antwortete, muss ihr schon bewusst gewesen sein, es könnte auch einen theoretischen Ausgang geben, wo sie am Ende dasteht, voller Schande, der Verlobte hat sich von ihr getrennt, sie hat alles verloren, ist geschieden, mittellos, keine Familie, niemand will was von ihr wissen. Es wäre eine Option gewesen, aber Gott hat eingegriffen. Er hat alles ganz anders gemacht, als es damals wahrscheinlich die Leute gedacht hätten. Sie riskierte alles und hat noch viel mehr gewonnen. Obwohl sie all diesen Risiken gegenüberstand, was alles hätte passieren können in der damaligen Zeit, hat sie genau diese Worte gesprochen, die sie gesprochen hat. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, und der Engel schied von ihr. Vers 38. Als ich auf der Bibelschule war, hat unser Lehrer auch darüber gesprochen und sehr interessant erklärt: In der jüdischen Tradition gab es damals eine Überzeugung, dass viele Frauen dachten: Vielleicht habe ich ja Gottes Sohn. Vielleicht bin ich ja diese eine, die tatsächlich den Messias auf die Welt bringen darf. Und am Ende ist es Maria geworden, auf eine ganz wundersame Weise. Und ich denke, dass sie es damals auch direkt wusste. Sie kannte diese ganzen Verheißungen, sie kannte die Prophezeiung und war sich in dem Moment, als der Engel kam, mit Sicherheit bewusst, dass sie es jetzt ist. Und wie Maria können wir nicht wirklich Diener von Jesus sein, Diener Christi sein, wenn wir seinen Plan für unser Leben nicht annehmen. Er kann nicht unser Herr sein, wenn wir darauf bestehen, uns selbst zu beherrschen. Wenn er der Herr ist, dann sind wir Diener und wir können uns darüber freuen, Diener zu sein. Und so wie sie im Glauben antwortet, dürfen wir auch im Glauben antworten. Wenn Gott seinen Plan für unser Leben verkündet, dann können wir Amen sagen, auch wenn es schwer ist. Sind wir vielleicht bereit, unserem Arbeitgeber ungehorsam zu sein, wenn er uns immer wieder überreden will zu lügen, vielleicht hier und da was zu drehen, falsche Felder anzukreuzen, wenn es um Anträge geht? Sind wir bereit, vielleicht zur Not die Arbeitsstelle zu wechseln, was Neues zu suchen oder so lange weiterzumachen, ohne dass wir das tun, was er will, wenn es um Sünde geht, bis er uns kündigt? Sind wir bereit, im Arbeitsumfeld wirklich treu zu sein? Haben wir diese Art von Glauben wie Maria? Lasst uns dafür beten. Sind wir bereit, diese Glaubensschritte auch zu tun? Lasst uns dafür beten. Dieser Glaube führt Maria zur Freude, weil sie weiß, was kommt, weil sie davon überzeugt ist. Überzeugt davon, von etwas, was sie weiß, aber noch nicht gesehen hat. Von etwas, was kommen wird. Und so möchte ich dann zum dritten Teil kommen. Und zwar sind das die Verse 46 bis 56, der Lobpreis von Maria. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut, die hochmütig sind, in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück. Wenn wir uns das anschauen, diesen Lobpreis, dann sehen wir da ein wunderschönes Lied voller Hoffnung und reicher Wahrheit über Gott. Und die Struktur von diesem Lied verdient auch Aufmerksamkeit und ist auch sehr interessant. Und wir finden diesen Aufbau so ähnlich auch in Psalm 8, 33, 47, 100, 135 und 136, wo immer wieder Lobpreis und die Gründe dafür genannt werden. Und ich dachte, ich möchte euch nochmal diese Schönheit zeigen von diesem Lied mit der Folie hier. Und zwar ist das immer wieder parallel aufgezeichnet, was wir dort lesen. Am Anfang fängt er an, die Seele erhebt und der Geist freut. Immer wieder eine Wiederholung, um das zu bestärken, was eigentlich gesagt wird. Immer wieder aus mehreren Perspektiven. Da geht es weiter, die Niedrigkeit seiner Magd und Großes an mir getan. Er zeigt Stärke und zerstreut die Stolzen. Die Mächtigen werden gestürzt und die Niedrigen erhöht. Die Hungrigen werden versorgt und die Reichen leer weggeschickt. Und das, was unseren Vorfahren versprochen wurde, daran hält er sich. Und Maria, sie freut sich im Herrn, weil sie weiß, dass Gott ihr Retter die Niedrigkeit von ihr angesehen hat. So ist Gott. Er nimmt die Niedrigen, die vielleicht in den Augen des Umfeldes nicht wirklich zu viel Nutze sind, und gebraucht sie für Großes. Es gibt eine interessante Geschichte, die ich gehört habe von einem Missionar, der eigentlich laut seiner Gemeinde hätte gar kein Missionar werden sollen, weil er nicht gut mit seiner Zunge umgehen konnte. Er musste nicht immer stottern. Die einzigen Momente, wo er nicht gestottert hat, waren die, als er im Ausland in einer fremden Sprache über den Herrn gesprochen hat. Also er musste erst eine neue Sprache lernen und über den Herrn reden, damit dieses Stottern wegging. Also war er offensichtlich am richtigen Platz. Nur leider wollte ihn die Gemeinde erstmal nicht aussenden. Der Herr hat es aber trotzdem so geführt. Und er hat nicht nur eine fremde Sprache gelernt, sondern drei. Und in all denen konnte er das Evangelium predigen. Und zwei Dörfer sind dann durch ihn auch zum Glauben gekommen. Also der Herr gebraucht wirklich die, wo wir vielleicht sagen würden, na, das taugt nicht viel. Aber der Herr kann es trotzdem. Und wenn wir weiterlesen in Vers 48 und 49, Maria sieht sich selbst als gesegnet. Sie sagt, Generationen werden selig genannt werden, werden sie selig nennen. Und das ist ja schon seit sehr langen Zeiten der Fall. Sie ist sich im Klaren darüber, was es bedeutet, dass jetzt dieser Weg anfängt. Aber sie lobt immer wieder Gott. Es geht nicht um sie, es geht nicht um sich selber. Und da sehen wir auch ganz klar, es gibt auch hier in Deutschland, auch in anderen Ländern, gibt es Gruppen, die sagen, wir müssen die Maria ganz hoch halten. Aber hier sehen wir, das ist genau das Gegenteil der Fall. Maria hält sich ja selber nicht mal hoch. Sie macht sich eher klein. Sie sagt, ich bin ein Diener, ich bin niedrig. Und Gott hat mich in seiner Niedrigkeit gesehen. Und sie stellt sich in keiner Weise auf die gleiche Stufe wie Jesus oder Christus. Ganz klar darunter. Denn Maria selbst pries ja allein nur Gott und seine Größe. Und hat sich selber nicht erhöht. Und was ich auch sehr interessant finde, man sieht hier ein Muster, jetzt ein bisschen anders. Die Sachen, die jetzt grün sind, das sind die positiven, und die roten, das sind die etwas negativen. Und zwar sehen wir, dass die Niedrigen erhöht werden. Gott zeigt seine Größe an ihnen. Immer wieder, die Niedrigen werden erhöht, die Hungrigen werden gesättigt. Und dieses Muster zieht sich auch weiter genau andersrum. Die aber stolz sind, die denken, ich habe alles geschafft, die mächtig sind, die reich sind, die werden gedemütigt. Und so ist es ja auch eigentlich bei uns. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, vor ungefähr, ich denke, das waren jetzt 12, 13 Jahre, da war eine Zeit in meinem Leben, wo ich mich sehr stark gefragt habe, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und irgendwie konnte mir das keiner sagen. Bis ich irgendwann zu Dr. Röhrichdamm zu Besuch gegangen bin, zur KSS, Karl-Schulz-Straße, und habe da das erste Mal das Evangelium gehört. Und das war so einschneidend, mir war erstmal schlecht und ich musste kurz 5 Minuten woanders hingehen, weil das einfach, das Evangelium konnte ich damals nicht so gut aushalten. Das war einfach zu viel. Und so sehen wir, dass der Stolz in dem Menschen, in mir selber auch, mich dazu gebracht hat, ein Problem damit zu haben, mich unter Gott zu demütigen. Bei Maria war das nicht der Fall. Sie war wahrscheinlich schon vorbereitet. Und in diesem Loblied kommt dann Maria auf Abraham. Abraham ist natürlich eine Predigt für sich alleine, die werde ich jetzt nicht anfangen. Aber wir sehen bei Abraham, er kannte Gottes Verheißung. Gott musste ihn 4-mal daran erinnern, was er eigentlich machen wollte. Und immer wieder wiederholen, immer mehr Details. Und am Ende in Vers 5, 1. Mose 15, Vers 6, da lesen wir, es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Er hat es endlich geglaubt. Und kurz danach hat er wieder Zweifel. Aber dann, bei Maria, sie kannte die Verheißung, glaubte und sie wurde schwanger und sie durfte das sehen, was sie geglaubt hat in den Anfängen. Irgendwann am Ende der Geschichte von Abraham lesen wir sowas Ähnliches. Abraham hob das Messer im Glauben und er wusste aber, in seinem Sohn liegen die Verheißungen. Es muss irgendwie einen Ausweg von Gott geben. Genauso wie bei Maria. Es war dieses Risiko, aber es muss einen Ausweg geben. Abraham tat es im Glauben, in feste Überzeugung. Er hat das Messer gehoben und dann wurde es abgebrochen. Wir lesen, dass Abraham seinen einzigen geliebten Sohn hätte opfern wollen, aber auf einmal hat Gott einen Ziegenbock bereitgestellt an die Stelle seines Sohnes, diese Stellvertretung. Und Maria glaubte und war sich dieses Preises bewusst für ihren Glauben, hat die Zukunft aufs Spiel gesetzt, aber sie machte sich keine Sorgen, so wie Abraham sich auch keine Sorgen gemacht hat. Und genau daraus schöpft Maria diese Freude, warum sie dieses Lied gesungen hat. Sie wusste mit Gewissheit, sie war fest davon überzeugt, was die Zukunft mit sich bringt. Und das ganze Risiko, alles, was drumherum vielleicht Menschen gedacht haben, war ja einfach egal. Weil sie wusste, die Verheißung ist da, sie steht. Und daran glaube ich. Und nun ruft Gott alle Menschen überall auf der ganzen Welt, die Sünder, zur Buße, Jesus als den Herrn und Retter anzunehmen. Die Barmherzigkeit des Vaters, wir haben schon gehört, steht bereit. Und seine Gnade währt ewig. Und wie können wir denn anders, als Gott dafür zu preisen, dass er seine Versprechen hält, noch bevor wir die Erfüllung sehen? Das tun nicht nur die Gläubigen Elisabeth oder Maria, Abraham auch. Und dann, Maria erlebt es in ihrem Leben und wir können es heute in der Bibel lesen, Christus wurde wie versprochen geboren, der Messias, auf den so viele Menschen gewartet haben. Das vollkommene Opfer wird endlich geboren, lebt ein sündloses Leben, trägt den Zorn Gottes, hat alles auf sich genommen, die ganze Sünde, starb den Tod eines Sünders, den wir hätten sterben sollen, erlitt unsere Strafe, die Qual am Kreuz auf Golgatha. Und damals hat Maria und die ganzen Frauen auf das erste Kommen des Messias gewartet und wir warten auf das zweite. Auf das zweite von unserem Herrn und Retter. Und die Frage ist, wartest du auch auf deinen Retter? Oder wird er dein Richter sein? Hier und heute gibt es noch die Möglichkeit, ehrlich sich einzugestehen, dass keiner von uns aus eigener Mühe diesen Maßstab erreichen kann. Keiner kann ohne Sünde leben. Ich musste mir damals vor Gott eingestehen, dass ich verloren bin, dass ich Rettung brauche, dass ich ein Sünder bin, der von mir aus absolut kein Recht hat, in die Heiligkeit zum Herrn zu gehen. Und am Ende von diesem Weg, den ich gehen durfte damals, vor 12 Jahren, habe ich verstanden, dass er der Retter ist. Und Gott schenkte mir, dass ich verstehen durfte, dass ich jetzt nicht nur gerettet bin, sondern dass ich ein Herzensanliegen habe für Menschen, die nicht gerettet sind. Und deswegen haben wir wahrscheinlich diese Karte hier und erzählen euch später noch, was wir mit unserem Leben vorhaben, wo Gott uns hingeführt hat. Und eine Motivation davon ist, genau das zu tun, das alles aufzugeben, diesen Weg einzuschlagen, ist ein Vers aus Offenbarung. Und da geht es um die Zukunft von einem Teil der Menschheit. Und zwar dem, der Jesus glaubt, der ihn in diesem Leben glaubt. Nicht irgendwann später, wenn man tot ist, nein, jetzt, solange man lebt. Er beschreibt die Situation im Himmel und wir wissen, was Gott sagt, wird geschehen. Wir haben es jetzt schon gehört, mehrfach. Daher wird das, was dort steht, auch passieren. Es ist Offenbarung Kapitel 7, Vers 9. Offenbarung Kapitel 7, Vers 9 bis 10. Ist das richtig? Richtig. Kapitel 7, Vers 9 bis 10. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, bei dem Lamm. Wirst du auch dabei sein und dich freuen, weil du Gottes Wort geglaubt hast, wie Abraham, Maria? Das ist die Frage, mit der ich schließen wollte. Wirst du dabei sein, ist die Frage.